Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, wo es heute nochmal in ein Franchise geht, was uns auch allen hier sehr am Herzen liegt, denn es geht nochmal um Batman, denn wir haben ja den ersten Batman-Film von Tim Burton besprochen und wer A sagt, muss auch B für Batman sagen und das kann ich nicht alleine, denn die Rückkehr ist nicht nur meine, sondern sowohl auch vom guten Jörg. Hallo Jörg.
Hallo Gregor, ich grüße dich.
Und wer auch zurückkehrt, ist der gute Micha. Hallo Micha.
Hallöchen.
Das war ein Intro eben, oder? Ja, wer A sagt, muss auch B wie Batman. Ach, das war ein großes. Und Burton also auch das, noch.
Wahnsinn, ja, das Skripten lohnt sich einfach.
Ja, ja. Ja, von A bis B Fall. Kommen wir auch noch zu C, zu Catwoman. Weißt du?
Wow.
Das ist Wahnsinn, oder?
Ja, jetzt auch bei D. Zu D wie Danny DeVito.
Ja.
Ich ja, sag oder jetzt. D wie Harvey Dent, aber das spielt in dem Film gar nicht mehr.
Ja. Der zweite Batman-Film von Tim Burton und auch wie ich zumindest finde, sein letzter bisher. Aus dem Jahr 1992, Batmans Rückkehr auf Deutsch, Batman Return auf Englisch. Daniel Waters hat das Drehbuch geschrieben. Ich glaube, ist Daniel Waters nicht auch der Typ, der hier, wie heißt er, mit Bruce Willis?
Hudson Hawk,
genau. Micha?
Sehr guter Film.
Sehr gut. Ich habe da sofort an euch gedacht.
Ja, ja.
Wie geil ist das denn? Dass
der ich hatte auch an Hudson Hawk müssen denken, weil der liebe Butterfinger hier ja mitspielt.
Ja,
hat mich ganz verwundert.
Tatsächlich. Als der gute Chip. Ne? Ja, tatsächlich. Also Michael Keaton ist nochmal für unfassbar viel Geld, nämlich 10 Millionen plus Gewinnbeteiligung auf den letzten Metern für die Rückkehr für den Film verpflichtet worden. Und als, ja, die Bösewichte hat man Danny DeVito als Oswald Cobblepot als Pinguin und Michelle Pfeiffer als Celine Kyle als Catwoman gecastet. Und weil man gedacht hat, hey, was besser als zwei Bösewichte, holen wir uns noch einen dritten. Dann holen wir uns Christopher Walken als Max Schreck. Max Schreck, ein Name, der uns seit Nosferatu durchaus ein gängiger Begriff ist.
Ja, und Christopher Walken kann nie schaden.
Nie schaden, tatsächlich. Ansonsten sind ein paar Leute in minimalen Rollen zurückgekommen. Wir haben wieder als Alfred, ne, haben wir Michael Gough ist wieder dabei, Pat Hinckley als Jim Gordon, der mir wirklich so gar nicht auffällt in den alten Batman-Filmen.
Nein.
Keine nennenswerte Rolle tatsächlich.
Ne? Und, wirklich null.
Und in diesem Teil sogar noch weniger als im ersten.
Ja,
und
das tatsächlich. Ich fand in diesem Teil ja auch irgendwie Batmans Präsenz sehr, sehr dosiert. Ne?
Ja.
Ich fand, so viel Screentime hatte Michael Keaton ja nicht gehabt.
Nee, also die haben eigentlich viel mehr Augenmerk auf die Antagonisten gelegt.
Ja.
Ne? Also Michael Keaton hat da eine ordentlich Kohle gemacht für wenig Präsenz.
Ja, das hat er gut verhandelt tatsächlich.
Ja.
Mit 126 Minuten ist der Film ja auch nicht kurz, aber jetzt auch nicht übermäßig lang. Ne? Und ich meine, die haben 7 Monate an dem Ding gedreht. Ne? Das ist natürlich eine ganze Ecke, ne, was sie da gehauen haben und ich glaube 22 Hallen und irgendwie 15 davon auf minus 1 Million Grad runtergekühlt, um Gotham in der Weihnachtszeit darzustellen und das muss man sagen, also ich habe es ja schon beim ersten Teil gesagt, ich mag dieses Gotham sehr gerne und ich finde, dass der Kunstschnee mal besser und mal schlechter aussieht, tatsächlich in dem Film.
Mhm. Also ich finde es immer schwierig, wenn der Schnee auf Kleidung fällt und du siehst, der schmilzt da nicht.
Ja,
der bleibt so liegen. Da siehst du, das ist halt kein richtiger Schnee, das ist irgendwie so ein Kunstschneepulver halt.
Ja, also. Das siehst du auch anhand, wie der halt so runterrieselt. So schnell fällt normal kein Schnee. Mhm. Ja. Das ist anhand schon vom Gewicht sieht man ja, das ist irgend so Wattezeug, oder?
Ja, richtig.
In der, im ersten Teil des Films sieht man, irgendwie finde ich, sieht es sehr nach Kunstschnee aus. Später gibt es aber so viele Szenen, wo die mit den Autos fahren und so, da siehst du richtig, wie einfach Schnee, wo Autos drüber gefahren sind. Was schon so halb geschmolzen ist und mehr Pfütze als Schnee. Schnee ist. Das habe ich tatsächlich gedacht, das fand ich irgendwie ganz gut gemacht halt. Ne?
Ja, auch so schmutziger Schnee halt.
Ja,
ne?
Ja, richtig. Es ist nicht so ein überbordener, alles weiß Kunstschnee tatsächlich. Ne?
Ja.
Also vielleicht noch am Anfang, aber dann später nicht mehr und das ist tatsächlich gut gewonnen. Und ansonsten muss man natürlich sagen, dieser zweite Film ist ja für viele auch der bessere von den beiden. Ne?
Ja.
Und jetzt auch nach nochmaligem Gucken muss ich sagen, ich finde auch,
absolut.
Dass der zweite besser ist.
Ja, also war ja wohl auch so, dass Tim Burton auch gesagt hat, okay, ich mache das gerne nochmal, aber dann will ich künstlerische Freiheit haben.
Ja.
Ne? Dann will ich das umsetzen, was ich mir vorstelle. Und das sieht man dem Film absolut an. Und das macht ihn auch besonders.
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass er besser ist wie der erste, aber er ist ambitionierter. Und der erste war irgendwie ein bisschen einfacher gestrickt.
Ja.
Der hat sich auch einfacher gucken lassen. Und bei dem hier muss man sich schon drauf einlassen. Man muss auch wirklich in der Stimmung für den Film sein, finde
ja,
ich.
Ja, tatsächlich.
Das ist das nichts, stimmt. Was du mal gerade so anmachst und nebenher schaust, weil der hat wirklich so einen dunklen Grundtenor.
Ja.
Mhm. Der ist ja wirklich so dreckig, düster an vielen Stellen. Wie gesagt, das ist keine leichte Kost.
Nee, auf keinen Fall. Und du hast ja auch wirklich so gerade durch den Pinguin, Danny DeVito, der so in Anführungszeichen Monstrositäten als Antagonisten. Mhm. Ne? Da ist nicht mehr der Joker, der knallig geschminkt ist und natürlich auch sadistisch ist, aber hier hast du wirklich Antagonisten, also Gegenspieler, Bösewichte, die echt, boah, wow.
Ja, sie sind Bösewichter auf einer anderen Ebene. Nicht einfach nur der Gangsterboss, der eigentlich selbst der Boss sein will und einfach Kohle haben will, sondern wir haben da halt Catwoman, die halt sich nie wirklich so gesehen gefühlt gehabt hat und dann wird sie auch noch brutal ermordet und eigentlich möchte sie viel selbstbewusster sein, kommt aber nicht so rüber, aber ist total intelligent, das weiß nur keiner zu schätzen halt und dann wirst du auch noch aus dem Fenster geworfen, nachdem du festgestellt hast, dass das örtliche Kernkraftwerk gar nicht nötig ist. Da war richtig. Das hatte ich auch total vergessen, dass diese ganze, das Max Schreck ja eigentlich ein industrieller ist, der eigentlich der Stadt Gotham, habe ich das richtig verstanden, ein Energiekraftwerk irgendwie verkaufen will, aber die es gar nicht brauchen, weil sie genug Energie haben.
Ja, genau. Und es ist auch und das so, dass Kraftwerk zapft einfach nur ab. Es war ein riesiger Kondensator. Und
das merkt keiner.
Ja,
nur niemals. Bruce Wayne.
Und Selina Kyle.
Und Selina
Kyle. Die hat es auch geschnallt.
Ja, aber ich muss sagen, das ist lange her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Und ich wusste zwar noch, dass Max Schreck gibt, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie der da reingepasst hat, ne, bis ich ihn heute wieder gesehen habe,
ja,
beziehungsweise gestern.
Dann ist es klassisch, ne? Irgendwie so ein bisschen, ne?
Ja.
Ja, ich habe, weil du gerade vorhin gesagt hast, Tim Burton hatte totale Freiheit, hatte er tatsächlich auch, hat sich auch im Budget wieder gespiegelt, ne? Also er hatte doppeltes Budget, hat sich allerdings nicht ausgezahlt, der Film hat, glaube ich, nur 2/3 des ersten Teils eingespielt, obwohl man auch noch viel Geld in eine Werbung gesteckt hat, aber der Film hatte, als er rauskam, sehr starke Konkurrenz, hier Basic Instinct war ein ziemlicher Hit, Lethal Weapon 3 war ein sehr großer Hit und der Film hat auch einige Sponsoren verärgert, unter anderem McDonald's, der diese ganzen Pinguin-Fisch-Ess-Szenen haben dann doch den Verkauf der Happy Meals nicht unbedingt befeuert. Und damit war man wohl ein bisschen sauer, weil man tatsächlich das Spielzeug da nicht so gut losgeworden ist. Weil viele, und da kann ich mich tatsächlich noch erinnern, dass es so in meiner, ich habe den nicht im Kino gesehen, aber ich kann mich an die Plakate erinnern von dem Film und auch, dass es zwei Diskussionen gab, nämlich zu einem, dass das sehr eklig ist mit dem Fischessen und dass es eine Tierschutzdiskussion gegeben hat über die Pinguine.
Richtig.
Und die war wohl groß, die Tierschutzdiskussion. Wart ihr im Kino bei dem Film?
Ich hatte ihn damals im Kino gesehen.
Ja. Ich auch. Ja, okay. Ich auch. Ja. Und ich glaube auch, dass dieser Film auch nicht so das Publikum abholt, das der erste Film so angesprochen hat.
Das, das ist war ja schon Mainstream-Film.
Erstens kein Mainstream. Zweitens hat es überhaupt nicht mehr mit einem Jugend- oder Kinderfilm zu tun oder sowas. Ne? Da sind ja wirklich krasse Szenen drin, krasse Charaktere drin. Und ich glaube, die Zielgruppe war anders.
Irgendwie schon, tatsächlich. Die haben nicht das bekommen, was sie gewollt haben. Ne? Eigentlich, was sie gewollt haben, hat man später gesehen mit Batman Forever und Batman und Robin. Das waren wo die Filme, wo sie wie dieser Studio eher haben wollte halt.
Ja, und ich glaube, da hatten sie dann gesagt, ihr bekommt jetzt den Film, den ihr verdient.
Aber es war wahrscheinlich schon so hier, der Film hat zwar eine 12er-Freigabe, aber der hat auch ganz, ganz viele Sachen, die sehr hart sind. Also alles, was
haben die alle. Schau mal, der erste, der hatte doch auch schon ziemliche Härten drin. Das hat man auch schon beim ersten Film auch gesagt.
Richtig.
Ja. Dass der eigentlich ziemlich brutal an manchen Stellen ist.
Ja,
der war ja auch damals ein bisschen verschrien. Aber, und der hier hat halt wirklich nochmal zwei Gänge zugelegt.
Ja. Finde ich auch. Das fängt ja schon allein mit der Szene an, wo diese Koppelpott-Eltern das Kind bekommen und erschreckt sind über die Monstrosität des Kindes und das einfach über so eine Brücke werfen.
Ja, kann ich mich noch, als ich den dann im Heimkino das erste Mal gesagt, kann ich mich noch dran erinnern, wie dieses ganze Intro mit dieser Fahrt, dieses Kinderwagens im Wasser da in die Kanalisation, auch, wie
auch schon dieser Mini-Käfig, ne? Dieser Käfig, der sich eingebaut hat.
Ja, wie er die Katze reinzieht.
Ne? Ja, genau.
Deshalb musste ich auch noch an Alf denken. Genau, dieser kleine Käfig und dann noch die Katze.
Aber auch so Sachen zum Thema unnötig, hart ist nur wieso, unnötig kann man ja noch drüber streiten, aber auch Batman, ich meine, in der ersten Szene, wo das Batmobil dann in die Stadt fährt, verbrennt er ja zum Beispiel einfach mal so diesen Feuerspucker. Also der Typ steht vor ihm und spuckt halt vor ihm Feuer und er sitzt im gepanzerten Batmobil, dreht sich um und verbrennt den Typen. Genauso wie der Typ, bei dem er später mit der Bombe in die Luft jagt.
Richtig, im Moment sagen.
Ne? Kultige Szene, ne? Der Typ erschlägt ihn, ne? Dann der Typ gerät nicht ins Wanken und dann guckt Batman an ihm runter und er guckt an sich runter und dann hat er ihm die Bombe angebracht und schubst ihn, schlägt ihm nochmal ein und er fällt hinten den Kopf über, also rückwärts in dieses Loch und da explodiert er und Batman geht davon vor, cool, weg, dieser Schattenmann geht weg und hinter dir geht eine Bombe hoch halt. Ne?
Ja, das ist schon krass.
Das ist total krass, das weiß ich noch, dass das hängen geblieben ist und alles um den Pinguin. Dieses mit der Familie, die ihn ausgesetzt hat und er möchte zurück an die Oberfläche und herausfinden, wer seine Eltern gewesen sind und diese rührselige Story, der er versucht da in Gotham quasi Fuß zu fassen, dass er nur wissen will, wer seine Eltern ist und er findet das Baby, das da entführt wird von dem Bürgermeister
in der
Kanalisation, was so absolut gestaged halt aussieht, das Ganze, aber es funktioniert halt. Ne?
Ja, absolut, ja. Aber auch so, der Pinguin ist ja auch dann so sexuell manchmal, so fies, übergriffig.
Ja, ne? Total.
So ist es, ihre Lücke würde ich gerne mal stopfen oder sowas.
Sie sind die Führungskraft für eine junge Frau. Ja, ich würde gerne, und sie sind genau die richtige junge Frau für diese Führungskraft und so. Das ist so, auch wenn er auch Catwoman und so, du sendest eindeutige Signale und das tut sie tatsächlich, muss man auch sagen.
Das ist
tatsächlich so. Aber also Danny DeVito als Pinguin, das ist für mich halt der Pinguin tatsächlich. Er hat ja die Rolle auch, es gab ja, witzigerweise hat man Margaret Burrett, also der den Pinguin in den 60er Jahren gespielt hat, und Mickey in den Rocky-Filmen, dem hat man die Rolle nochmal angeboten, der wollte aber nicht. Und dann ist Danny DeVito die ideale Wahl für diese Rolle.
Ja, absolut. Und das spielt es auch mega gut. Ja. Also kann man gar nicht anders sagen.
Absolut.
Ja.
Also da kommt auch nichts drüber. Also die Rolle, er hat sie dann noch relativ schnell angenommen, ich glaube, bevor das Drehbuch da war. Bei Michelle Pfeiffer hat es ein bisschen länger gedauert. Da gab es erst etliche andere Kandidaten, Annette Bening und so weiter. Am Ende hat sie sich durchgesetzt und das ist auch meiner Meinung nach wirklich eine gute Wahl. Also sie ist für mich bis heute. Und ich habe den neuen Batman noch nicht gesehen. Aber für mich ist sie bisher die Catwoman halt.
Ja, okay, ich kann euch sagen, ich habe den neuen Batman-Film gesehen und trotzdem ist Michelle Pfeiffer, und die ist auch gut, Zoe Kravitz macht das sehr gut, aber trotzdem ist Michelle Pfeiffer für mich Catwoman.
Also sie ist, guck mal, für mich bleibt es immer die bei dem alten Adam West.
Ja, ich hab auch damit gerechnet jetzt.
Ja, das stimmt schon, aber glaub mir, für den damals, als ich glaube, ich war 12 oder 13, als ich den Film gesehen habe, 13, 12, das war ein hartes Los. Mit ihr.
Dafür fand ich sie auf irgendeine Art irgendwie zu abstoßend in ihrem Kostüm.
Ohne Scheiß?
Ja, ich fand in den Normalszenen, ne, so als Selina, fand ich sie schon, alles cool, aber dieses Catwoman-Kostüm, was sie hatte und so, das fand ich echt mega, finde ich auch heute noch total abstoßend.
Echt?
Okay,
ja, interessant. Das wirklich sagen.
Micha raus.
Micha.
Aber hat dieser Auftritt, sie ist ja am Anfang bei Max Schreck und ist da die Sekretärin und muss da so Kaffee reinbringen und so, und dann sagt sie ja, sie hätte eine Frage, und dann machen sich ja alle total drüber lustig und sie sagt, na, eigentlich eher so eine Anmerkung oder so, ne? Und dann sagen die alle, ach, guck an, sie hat eine Frage oder eine Anmerkung, haha, und dann gehen die alle. Bis heute frage ich mich, was war ihre Anmerkung an der ganzen Sache? Was wollte sie fragen?
Das ist eine gute Frage.
Das wird nicht.
Hatte sie da nicht angemerkt? Ah, nee, das kommt erst
später. Nee, hat sie nicht. Das später, als sie den Computer gehackt hat und die geheimen Aufzeichnungen von ihm, weil er das Passwort, also der Name seines Hundes sein Passwort ist. Das war noch Zeit.
Ja. Aber es ist ja auch irgendwie so ein Stück weit im Rahmen der 90er Jahre, sag ich jetzt mal, spielt der Film ja auch ein bisschen mit so Feminismus-Sachen schon. Ne? Das finde ich eigentlich auch ganz geil.
Ja.
Also natürlich ist das jetzt im Vergleich zu heute ein alter Hut, in Anführungszeichen, jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Aber ich fand das schon ganz geil, dass erstmal wird sie als dummes Frauchen hingestellt. Ne? Mhm. Aber ich finde die Entwicklung von ihr ziemlich geil.
Ja, tatsächlich. Ne? Also ich finde sie auch als Selina Kyle total witzig. Also wo sie dann später in der, wo dann dieser Aufstand ist in der Stadt am Anfang, wo Batman seinen ersten Auftritt halt hat, ne? Wo sie dann als Geisel quasi genommen wird und Batman halt sie befreit und sie dann noch so hi und so, ne? Und er geht dann einfach wortlos weiter in diesem, wie geil seine Augen angestrahlt werden, und dann geht dieser kleine Michael Keaton weg. Weißt du, muss ich immer so lachen, weil er ist 1,60, 1,70, aber es ist egal, er ist halt für uns auch der Batman halt unserer Jugend, und ich finde den auch großartig in der Rolle.
Ja,
aber sie ist dann so, und dann findet sie ja in der Hand von diesem Clown, der sie eben noch, also quasi wieder ein Zirkus übrigens, der Zirkus ist wieder in der Stadt, da gibt es so Anspielungen auf, die Clowns sind wieder da und so.
Ja, also ein bisschen Joker-Style, ne?
Ja, genau, habe ich mir auch gedacht, das passt eigentlich ganz gut zu ihm. Tritt sie ihn ja dann und findet sie diesen Elektroschocker, und dann guckt sie so nach links, nach rechts, und dann schockt sie den kurz. Und das sind so kleine Sachen, wo schon so ein bisschen Catwoman in ihr
aufbaut.
Und diesen Witz, den sie auch hat, fand es super lustig, wenn sie nach Hause kommt in ihre Wohnung und sagt, Schatz, ich bin zu Hause. Ah ja, ich bin ja gar nicht verheiratet.
Ja, richtig.
Das passiert ihr zweimal.
Und die, ja, aber beim zweiten Mal so ein bisschen anders. Ne?
Ja,
da
ja.
Ist sie ja, schon, ja, ja, ja. Aber ich finde auch so ihre Wohnungseinrichtung so strange. Ne?
Ja.
Das ist ja wie so ein, sag ich mal, 16-jähriges Mädchen, das gerade ausgezogen ist. Sie hat noch ihr Puppenhaus ja. da stehen. Ne? Und diesen Schriftzug an der Wand, genau. Das finde ich übrigens ziemlich geil, wo da am Anfang steht Hello there und sie kloppt das dann nieder und dann steht da Hell here.
Ja, das ist voll gut.
Ich habe mich noch gefragt, ne? Sie hat ja lauter so... Ja, so Mauerblümchen-Klamotten und so mittendrin ja. dann der Latexanzug.
Da ja, das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das sagt uns, soll uns eigentlich sagen, das war immer schon in ihr und ist ein Teil, aber sie hat sich nicht getraut. Und diese Verwandlung in dieser vermeintliche Tod, als denn es wird ja nicht so ganz klar. Sie wird ja von Max Schreck aus dem Fenster geworfen, auch übrigens sehr witzig, wo er dann einen Moment andeutet, ja, war nur ja. ein Spaß und so. Ja, sie sagt ja auch noch zu ihm, sie können mich ja nicht einfach umbringen. Kann ich nicht. Das finde ich irgendwie so, ja. Kann ich nicht.
Ja.
Buh. Und ich meine, sie stirbt ja dann vermeintlich und wird dann kommen ja diese Katzen und machen irgendwas mit ihr. Das
war auch ekelhaft.
Ja, ja, total. Ja.
Katzen,
aber dann die dadurch,
rumnagen.
Genau, und so. Ja. Ich habe das so empfunden, dass das wie eine Wiedergeburt ist und sie einfach die Dinge, die eh in ihr schon schlummern und Teil von ihr sind, da endgültig rauskommen. Diese Eigenschaften. Weißt du?
Ja,
das wird ja. ja nicht weiter erklärt, wieso sie, ob sie jetzt tot, sie muss ja irgendwie... Ne, also sie ist jetzt kein Wiedergänger, aber irgendwie ist es schon so ein bisschen, das wird halt offen gelassen, was manchmal ganz gut ist, wenn man das so tut.
Ja. Also ich finde generell, diese Version der Catwoman ist ja, hat viel mehr so Mystik, ne? Ja. Das ist viel mythischer erklärt. Also wenn du jetzt auf die Nolan-Filme guckst oder auch beim neuen Batman, verrate ich nicht zu viel, das sind realistische Figuren. Fand ich auch bei Nolan ziemlich geil, wie sie einfach diese komischen Dinger aufsetzt, ja. So Katzenohren. Ne, das ist ja alles sehr
diese Brille für die Einbrechen.
Ja, genau. Genau. Ne? Ja. Und diese Catwoman hat aber sowas Mystisches. Das finde ich aber eigentlich ganz cool.
Ja, aber sie haben es nicht so schlimm ausgeweizt wie in diesem Catwoman-Film mit Halle Berry, wo sie dann versucht haben, das...
Ja,
und da versuchen sie das auszuführen. Da führen sie dann aus mit Katzen und Göttinnen aus der irgendwie aus der Mythologie und die Ach, haben Gott. Halt diese wiederbelebenden Fähigkeiten und Gottheit und so. Da versuchen sie das Ganze zu erklären mit so einer Freundin halt, die dann halt so der Ahnung in diesem Bereich hat und so. Und das war ganz schlecht.
Man kann sagen, eine radioaktive Katze hat sie gebissen.
Ich finde...
Ja.
Ich finde immer noch, die beste Begründung ist, dass mich eine Kobra gebissen hat, als mich ein Blitz geschlagen hat.
Ja.
Ja, was willst du mehr? Aber das verwandelt, das gibt dir halt so unfassbar viel auch Hintergrund und Background und wie sie sich dann halt verhält und das alles. Und seien wir mal ehrlich, wenn sie da mit der Peitsche sich durchs Einkaufszentrum peitscht oder wie ein Dompteur später, ne, mit dem, wenn sie auf der einen Seite diese Peitsche, auf der anderen Seite den Stuhl von dem, wo sie dann diese Schönheitskönigin da gefesselt aufgesetzt haben so.
Das ist schon ziemlich geil. Auch diese Szene, wo sie dann der Frau da hilft, die überfallen wird und sie den Typen da schön das Gesicht zerkratzt.
Ja.
Und dann ist ja auch dieser ikonische Spruch und ich liebe das. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich sehe, auf Deutsch oder auf Englisch, man nennt mich die Katze. Hörst du mich brüllen oder hear me roar? Das ist schon ziemlich geil.
Das ist auch super, wenn solche Sachen sind sowieso oft in dem Film, wenn Max Schreck entführt wird und beim Pinguin in seiner örtlichen Unterwasserbasis aufwacht. Ne?
Im Käfig.
Sind ja alle diese Clowns dann da und dann diese Riesenhalle und so. Und dann siehst du das erste Mal so richtig Danny DeVito als Pinguin und er sagt, das Wort, nach dem du suchst, ist voll gut.
Ja.
Finde ich total super. Ne? Ja. Und ja, das ist auch ganz ehrlich, Max Schreck ist ja nun mal, ich finde wirklich Christopher Walken als dieser Großindustrielle, der dann diesen Fable für seinen Sohn hat, Chip Schreck, wenn es schon so heißt. Ne?
Chip,
Chip
Schreck.
Genau. Ja. Alter Butterfinger. Nee, und das ist ja so absurd, eiskalt mit dieser, ne, er ist ja so ein total, der ist so der klassische Großkapitalist. Er sagt auch so einen schönen Satz, er sagt, 1 Million sparen heißt auch 1 Million verdienen. Dachte ich mir, der ist gut, den schreibe ich mir auf. Ja, Bruce Wayne kommt ihm ja auf die Schliche und so. Aber was man dem Film ja immer so ein bisschen vorwirft, ist, dass 3 Gegner ein bisschen zu viel ist.
Wie findet ihr das? Finde ich aber gar nicht. Finde ich gar nicht, weil die alle auf unterschiedliche Weise agieren.
Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich Catwoman als Gegner zählen würde.
Das wollte ich gerade sagen.
Weil richtig, das ist so ein Zwischending irgendwo.
Ja. Ja, das war aber auch schon immer der Charakter von Selina Kyle, egal in welcher Verfilmung oder auch im Comic. Das ist immer so ein, ja, man weiß nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Ne? Dann hilft sie Batman ja zum Teil auch oder arbeitet mit ihm zusammen. Es gibt eine angedeutete Liebesbeziehung und so. Also Catwoman würde ich auch nicht als Bösewicht unbedingt abstempeln. Nee,
würde ich auch nicht
sagen. Ja, also die auf beiden Ebenen. Witzigerweise, Selina Kyle baggert ja, oder und Bruce haben ja eine Chemie und Catwoman ist offensichtlich an Batman interessiert, ohne dass der jeweils eine der von dem Counterpart des anderen weiß halt. Ne? Und das, ja. Wenn die dieses Date haben, wenn Selina Kyle und Bruce Wayne dieses Date haben und dann vor diesem groß, absurd großen Kamin sitzen.
Das wollte ich noch sagen, Alter, in das Kamin könntest du mein Haus reinstellen.
Alter, ja. Ich habe mich auch gefragt, ob die auf...
Wo war der Brandschutz?
Ja, einmal das. Aber hast du dieses absurd große Sofa gesehen? Also die müssen wie Puppen da drauf aus. Ja. Und dann dieser ganze Hintergrund von der brennende Kamin. Da dachte ich mir, hallo.
Und dann steht so seitlich der Fernseher drin. Ne?
Ja.
Das ist so...
Total,
ne? Und zum Thema absurd groß... absurd groß ist auch der Weihnachtsbaum, den Alfred schmückt. Ja. Wo ich gedacht habe, ey, der ist doch jetzt nicht viel kleiner als der, den sie gerade in Gotham City aufgestellt
Gigantisch,
haben.
Gigantisch, ne?
Ne? Und vor allen Dingen, der hat keine Kinder, der hat keine Familie. Dann sitzt er da mit Alfred drunter an Heiligabend und die packen die Geschenke aus unter diesem 12 Meter großen Weihnachtsbaum.
Das habe ich nicht auch. Das ist wirklich ein guter Punkt tatsächlich mit diesem. Ja. Warum? Ich meine, ganz ehrlich, uns wird ja sein erster, also wenn wir das erste Mal Bruce Wayne sehen, sehen wir ihn ja, wie er, also für mich die typische Batman-Szene und ich weiß, er sitzt da versonnen. Im absoluten Dunkel und macht den nach, ich hab's der nachdenkliche Wayne genannt halt.
Ne? Ja, er sinniert.
Er sinniert. Das ist nicht nachdenklich, das ist sinnierend schon. Ne? Und dann gibt's ja diese, ne, ein Bett, das Bett-Symbol, ne, geht hoch halt, ne, und dann wird ja ein Strahler ausgelöst.
Da ist mein innerer Monk so angegangen, ne. Ja, als dann das Bett, da ist mein innerer Monk so getriggert worden, weil da dachte ich mir, Alter, das kann nie im Leben so in den Raum reinscheinen.
Ja, einmal das, aber auch der erste Strahler, es ist nicht klar, warum der angeht, weil das Signal ja hochgeht. Also, warum geht denn, es leitet ja nicht einfach, es soll ja suggerieren, dass das Bat-Signal auf die Art zu ihm in den Raum geleitet wird. Aber das ist ja nicht so, ne?
Ja, aber vielleicht hat Bruce Wayne auch noch einen Satelliten im All.
Ja.
Der das Signal auffängt und dann weitergibt.
Aber dann habe ich auch, kann man das nicht irgendwie ein bisschen anders, aber ist natürlich geil, wie es dargestellt ist, ne, mit diesen Spiegeln. Ja, dann hat er dieses Bat-Symbol und ganz ehrlich, wo er da aufsteht im Sessel und er steht auf und über ihm ist dieses Bat-Symbol, das ist einfach ikonisch, my ass. Absolut. Und so. Und, auch später, wie gesagt, nach diesem Update mit Selina Kyle, wo sie ja wieder Batman gerufen wird und beide sich losmachen, dieser Kontrast, er macht sich in der Bat-Höhle fertig und sie fährt mit ihrem kleinen Auto Richtung Gotham und zieht sich in diesem Käfig ihr Kostüm, in diesem kleinen Auto, in diesem Käfer ihr Kostüm an. Das ist total, dieser Kontrast ist so super halt.
Sehr,
ne?
Ja, sehr cool gemacht, ja, fand ich auch.
Ja, und das ist wirklich super halt, ne, und das funktioniert auch und es ist halt auch nach wie vor immer noch mein Lieblings-Batmobil, also das, was am Batmobilsten aussieht, obwohl die Szene, wo sie ist, ich meine, dieser Panzer, ne, ich weiß noch, wie ich das erste Mal diesen Panzer gesehen habe, wenn er das Batmobil verlässt, kann er ja diesen Panzer aktivieren, damit es keiner ausrauben kann, was auch beim ersten Fall sofort geknackt werden kann.
Ja, richtig, ganz einfach anscheinend.
Ach, mit einem Knopf.
Clowns.
Ja, von Clowns. Ja, aber auch das ist so geil, ich meine, die machen diesen Panzer um das gepanzerte Auto, ne? Und dann kann das einfach ganz schnell gehackt werden, halt offensichtlich.
Wahrscheinlich haben die so eine Garagenfunkfernbedienung, die irgendwie auf mehrere Kanäle gepolt ist und damit kriegst du die Karre einfach raus.
Es geht wirklich wahrscheinlich nur mit dem Piepen. Mit dem Piepen des Schlüssels, es reicht schon,
um es zu öffnen. Oder so,
und dann sind sie ja damit, den Rest in der Szene damit beschäftigt, diesen Sender unten anzubringen, womit dann Pinguin das Batmobil steuern kann halt. Ja. Ne?
Aber nochmal kurz zurück, da muss ich nochmal was zum neuen Batman-Film sagen. Das Batmobil in diesen alten Filmen ist auch immer noch mein Batmobil, aber das in dem neuen Film in The Batman ist die Wucht.
Echt? Okay.
Ja, ihr werdet es lieben. Wenn ihr den Film geschaut habt, ihr werdet es lieben. Ja.
Ja.
Okay, gut. Ja, weiter.
Ja. Nee, aber das ist wirklich großartig. Batman ist ja dann unterwegs um diese Damsel in Distress halt, ne, die Schönheitskönigin, die dann vom Pinguin entführt wurde, was man ja Batman in die Schuhe schieben möchte, ne, weil er ihn ja als Feind auserkoren hat, der ihn versucht, seine Schweinereien aufzutan, dass es geht ja eigentlich um sehr viel perfide Sachen, ne? Dann versucht ja Max Schreck Pinguin dazu zu kriegen, als Bürgermeister zu kandidieren. Ich weiß auch gar nicht warum eigentlich, aus diesem kurzen Hype. Ich meine, allein diese Szene, wenn Pinguin dann auf diesen Friedhof geht und am Grab seiner Eltern und alle fotografieren ihn da so und er verzeiht seinen Eltern und dann ist er der Star der Stadt. Legt und dann
die Blumen hin.
Ja, und das ist dann auch so Tim Burton mit diesem Friedhof und diesen Grab. Ja,
dieser gotische Stil.
Pur Tim Burton, du brauchst dir nur Max Schreck anzuschauen. Einfach nur ein Standbild von Christopher Walken. Da denkst du, absolut, mehr Tim Burton geht nicht.
Nee, das, ja, der Kopf ab und er wäre der kopflose Reiter. Und das Witzige ist, Christopher Walken war der kopflose Reiter.
Ja,
ja, ich glaube, es ist auch die Friese aus der kopflose Reiter.
Das kann gut sein, ja.
Die er, hat. Und er versucht ihn dann ja zum Bürgermeister zu machen und deshalb ist ja Bruce Wayne und Batman dann halt so eine Gefahr, weil er versucht das ja aufzudecken und dann versuchen sie ihm ja in die Schuhe zu schieben. Sie haben ja diesen Batarang gefangen, ne, als Batman dann Pinguin versucht ja Stress in den Straßen zu generieren, damit er sich als Held aufspielen kann. Also schickt er seine Kämpfer, seine Schlägerbande los und Batman kämpft halt gegen die und dabei verliert er halt diesen einen Batwing und mit dem entführen sie dann halt diese Schönheitskönigin, die den Weihnachtsbaum in Gotham, der auch absurd groß ist, anschalten soll. Und
die
das
Anzünderin.
Ja, als Beweis, ja. Genau. Und dann
sich so eine strunznehmliche Punze, Entschuldigung, die ich nicht mal merken kann, drücke ich erst auf den Knopf und dann gehen die Lichter an und dann gehen die Lichter an und ich drücke dann auf den Knopf.
Ja, aber auch wo sie dann auf diesem Stuhl in diesem Lagerhalle sitzt und Batman zu ihr kommt und Catwoman greift dann noch an, er prügelt sich mit ihr so ein bisschen, dann nimmt sie ihm, da ist ja diese Szene mit der Peitsche und dem Stuhl halt und dann entführt sie sie aufs Dach und sagt, ja, wir Mädels müssen mal kurz unter uns sein und dann stellt sie diese Szene, wo Batman hinter ihr hergeht, dann nach oben guckt und man sieht nur in diesem Treppenhaus, wie die Beine von ihr so wackeln, ne, da ist sie lang, also immer durch die Veranda nur die Beine, habe ich mich gefragt, wie ist diese Konstellation mit den Beinen passiert halt, ne? Und dann wird sie ja oben, und das ist so perfide, sie wird da oben an diesen Rand gestellt, auf diesem Dach, und Batman sagt, beweg dich nicht, sie sagt, ja, keine Sorge, sie ist weg, wir haben uns wohl doch eine Beziehung zueinander aufgebaut. Dann kommt Joker, wirft einen Schirm, der geht auf und aus diesem Schirm kommen ganz viele Fledermäuse raus. Die erschrecken natürlich das Mädchen, ne? Fledermäuse, natürlich das Mädchen. Sie gerät in Panik und stürzt in ihr Tod. Fällt unten, landet auf diesem Schalter für den Weihnachtsbaum und der Weihnachtsbaum geht an und dann kommen ganz viele Fledermäuse aus dem Weihnachtsbaum heraus. Also besser könnte man das visuell nicht darstellen, um Batman die Schuld zu geben an der ganzen Sache. Der dann nichts anderes zu tun hat, als nachdem Commissioner Gordon einen seiner 3-Sekunden-Auftritte hat und die sollte auf ihn schießen, nachdem er kurz noch mit Catwoman gebusselt hat, über das mit so einer Art Batman-Fluganzug über dem hinweg zu schweben, um es endgültig wasserfest zu machen für die Gerichtsverhandlung.
Ja, aber ich habe witzigerweise habe ich mir auch aufgeschrieben, wirksamer Mord an der Eiskönigin oder Eisprinzessin. Ne?
Ja.
Also das ist schon cool in Szene gesetzt.
Ja, ne? Überhaupt dieser ganze Ablauf mit dem, es ist so Magic einfach. Er wirft diesen Schirm, dann kommen diese Fledermäuse, sie stürzt runter. Überhaupt diese Sturzszenen auch von Selina, die aus dem Fenster geworfen wird, die sind sehr geil inszeniert.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja.
Und auch der Flug von ihm über der panischen Menge und dem Weihnachtsbaum und den Fledermäusen, dieses Symbol von Batman da halt, also da ist er dem halt voll auf den Leim gegangen und steigt in sein Auto ein und dann hat der Joker, der Pinguin, ich will jetzt immer wieder sagen, ja die Kontrolle über das Auto. Und da sitzt er ja selber in so einem kleinen Spielzeugversion. Der hat sich in sein Wohnmobil...
So geil.
Das Kirmes-Bettmobil.
Ja, das war so geil.
Und damit steuert er das Ding. Und da erzählt er ihm ja auch diese ganzen Sachen, die Batman dann aufnimmt und später zu seiner Demaskierung quasi verwendet.
Und das war so ein Satz, der ist mal auch noch präsent gewesen. Ich spiele auf dieser Stadt wie auf einer Teufelsharfe.
Das war
so ein Satz. Cool. Ich wusste nicht mal, aus welchem Film der war, aber als ich dann gesehen habe, dachte ich mir, ach, da war er her.
Das ist die ikonische Antwort auf, hast du jemals im Marfalen Mondlicht mit dem Teufel getanzt?
Genau.
Aus dem ersten. Ja, das ist so die Antwort darauf. Gefühlt. Und das ist wirklich geil. Und wenn Batman dann diese Kontrolle über das Batmobil nicht hat, die Polizei verfolgt ihn, dann schafft er dir, er ist so stark, dass er seinen Boden durchbricht.
Ja, das fand ich jetzt ziemlich cheesy. Ja. Also erstmal dieses mega gepanzerte Batmobil, und das auch
eine Schwachstelle
ist. Aber das ist wie der Todesstern.
Ja.
Ne? Also du musst irgendwo nur neben der Gangschaltung durchboxen, dann kannst du unter das Auto greifen. Das kann ich noch nicht mal bei meinem kleinen Scheißwagen.
Ja, das ist die einzige Schwachstelle. Das ist wie bei mir, wenn du in den Tank kein Benzin füllst, bleibt er irgendwann stehen. Seine einzige Schwachstelle. Nein, ich musste echt so, es wird uns ja gesagt, er haut da dreimal drauf und dann greift er durch den Boden seines Autos. Ne? Ja. Und kann diesen Sender loswerden, dann, ne? Und dann hat er die Möglichkeit, sein Batmobil maskmäßig zu teilen. Ne, also es ist nur noch so das Mittelstück bleibt und, ne, und ja, das ist so maskmäßig. Die Seiten fallen weg, denn er hat Glück, da gibt es nämlich die kleinste Gasse der Welt. Für was ich mich gefragt habe, warum eine Straße da endet, an der kleinsten Gasse der Welt, durch die kein Auto passt, und hinter der kleinsten Gasse der Welt die Straße weitergeht. Für welche Zielgruppe das gebaut wurde?
Ganz einfach, Wegerecht. Da gab es irgendwann mal ein Grundstück, gab es wahrscheinlich Streit wegen Wegerecht.
Und
hat man das genau so hingesetzt, dass es noch gerade so gepasst hat, um den Nachbarn auf den Sack zu gehen mit maximaler Härte.
Ja, stimmt, das ist absolut nachvollziehbar.
Ja. Aber der Moment, wo er dann versucht, die Bremsung einzuleiten oder diese Teilung einzuleiten, das erst nicht klappt und er nochmal draufhauen muss und auch in den Bildschirm haut, um den Pinguin nicht mehr zu sehen, und sagt, und es klappt nicht, und er sagt ja dann, oh, jetzt mache ich mir aber schon ein bisschen Sorgen. Das finde ich so herrlich irgendwie.
Ja. Und dann kommt die Oma. Ja. Du fährst direkt in die alte Frau rein. und dann steht die da und zieht ein Gesicht. Ja,
aber es ist doch nochmal so typisch Batman auch, dass er immer für alle Situationen gerade genau das passende Equipment dabei hat. Ne?
Ja,
das ist auch später in der Kanalisation mit diesem, ich weiß nicht, Schiff kann man es gar nicht nennen, ne? Mit, oder
das Batboot.
Das Batboot, aber das passt natürlich genau in den Kanal, kann genau im Kanal so manövrieren. Ich habe auch gedacht, das ist schon interessant, ne? Für was man alles so die Sachen, die Gadgets hat.
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Reminiszenz auf die alte Serie. Ne? Ich meine, da hatte Batman auch in seinem Gürtel, ich wollte es gerade sagen, danke, Micha.
Ja, definitiv. Ja, auch er hat ja auf allem das Batman-Symbol drauf, halt später, wenn dann der Pinguin diese Bürgermeisterrede da hält und alle ihm erst zujubeln, und dann wird auf den Lautsprechern ja das, was er im Batmobil im Auto gesagt hat, eingespielt von Batman. Und dann hat er ja auch so einen CD-Spieler, auf dem er scratcht.
Ja, weißt du, MC Batman
scratcht auf dem CD-Spieler, das auch noch so das Batman-Logo oben als so eine Art Nadel hat oder so eine Halterung halt, ne?
Ja. Und dann, aber sag mal ehrlich, also 1992, wie war denn die CD?
Ja, doch, die war schon.
Ja, die war da, klar, aber das war wahrscheinlich damals wirklich das Medium der Wahl, ne?
Ja,
das
durchaus. Da, weil war schon noch Zukunft ein bisschen gewesen. Klar kam dazu, aber das war schon sehr, sehr.
Ja, aber ich denke das auch immer, und dann sehe ich Filme aus den frühen 80ern, da gab es auch schon CDs. Also,
CDs ja, aber nicht um Videos aufzuzeichnen.
Ja,
also, ne? Genau. Weil er holt ja irgendwie die CD raus und schiebt die in den Player.
Und hat Ton.
Er hat ja im Batmobil schon selber, hat er ja den Rolling quasi reingeschoben, ne, um es aufzunehmen. Ja. Und das war schon seinerzeit massiv voraus. Ich hatte nämlich das Spiel zu dem Film. Das hatte ich mal für einen PC irgendwo mal Budget auch von irgendeiner Krabbeldecke runtergenommen. Und das war auf, ich glaube, 2,5 Zoll Disketten gewesen oder 3. Das war nicht groß. Und das war eigentlich 1:1 wirklich der Film. Und das sah auch optisch damals unheimlich gut aus. Also man musste einfach nur wirklich den Film komplett nachspielen.
Ja, okay. Klassisch. Ja, ne? Ja, aber ich musste auch sehr lachen, als dann die Leute sich, dass das Publikum wankelmütig wie es ist, sich aufgrund dieser Tonaufnahme sofort gegen den Pinguin quasi wendet. Und dachte ich mir, ach, das klassische Publikum, was immer Gemüse dabei hat, wenn es auf politische Veranstaltungen geht.
Das sagt er ja auch. Das, ne? Warum haben die Leute immer Tomaten und Eier dabei?
Aber auch so ich hab Salat. Das aufgeschrieben, ja klar, jeder hat Tomaten
und Salat dabei,
und er sagt es dann so geil.
Ja, das macht auch wirklich wiederum gut. Sonst, wenn das nicht gesagt hätte, wäre das so unnötiger, so, ja, komm, Alter, aber dadurch hat das so schön Meta gemacht halt, ne?
Richtig,
ja. Aber dann sind wir ja wieder auch, was zum Thema Härte bei diesem Film angeht, diesen ganzen Plan, wie er dann wütend ist und seine Armee quasi losschickt. Und da ist auch ein schöner Moment, wenn er unten dann wieder auf seine Armee kommt, zu seiner Armee in seine Höhle kommt und da sagt, ich bin kein Mensch, ich bin ein Tier, ne, und so, das alles so hinter sich hat. Und der eine Typ sagt im Vorbeigehen zu ihm, ey, tolle Rede, Boss. Das fand ich irgendwie super, tolle Rede, Boss. Aber dann ist ja, er schickt ja seine Leute los, um die ganzen Erstgeborenen der reichen Leute von Gotham. Während sie auf einer Feier, auf einer Wohltätigkeitsfeier sind, lässt er seine Schergen los und die sollen, und das ist wirklich krass. Das ist,
also, ne? Weil es ja auch gezeigt wird, wie die Kinder in diese Käfige lagen.
Ja,
ne?
Also
ich hatte so einen leichten Herodes-Vibe, ne?
Ja, total.
Tötet die Erstgeborenen. Und ich fand das, also für eine Comic-Verfilmung fand ich das sehr heftig, dass da die Erstgeborenen jetzt entführt werden und getötet werden sollen.
Ja, vor allem zu der Zeit.
Also, ja.
Ja, und dann, ganz ehrlich, zu der Zeit auch dieser, ich frage mich wie sie die 12er-Freigabe gekackt haben. Ich meine, allein, wie gesagt, der Sadomaso-Look von Catwoman, seien wir mal ehrlich, ne?
Ja.
Wer da nicht gedacht hat, also das ist das wirkliche 50 Shades of Bruce. Und ja, wie gesagt, die Entführung der ganzen Kinder, da wird ja relativ schnell beendet, weil Batman sowohl vor wie auch über den Bösewichten sofort auftauchen kann.
Ja. Halt, ne? Ja.
Aber dann gibt es ja diesen großen, und parallel dazu fast noch auf diesem Wohltätigkeitsball mit Selina Kyle tanzt, wo auch Max Schreck den geilsten Turban aller Zeiten aufhatte. Ein absurd
großer Turban. Und der Bürgermeister mit diesem Schwert im Rücken, das fand ich auch so bescheuert.
Das fand ich aber super, weil die versuchen ja die ganze Zeit den Bürgermeister politisch geil zu stellen. Und dass er mit so einem Schwert im Rücken rumrennt.
Das war auch geil, ja.
Und
die geile MC Hammer-Mucke, die läuft.
Ja,
ich hab hier stehen, can't touch this, genau. Hab ich hier stehen.
Ja, aber auch die Explosion auf der Tanzfläche ist so krass, dass dann der Pinguin mit dieser Ente, mit der er da hofe. Ich habe mich gefragt, wo der war, von wo hat er sich durchgesprengt, aus dem Keller oder was?
Ja, gute Frage.
Ja.
Aber ich finde auch generell ganz cool, dieser Maskenball, wo ja die beiden die einzigen sind, die keine Masken tragen.
Ja, tatsächlich. Witzigerweise, ne? Also die sonst, das ist halt auch so ein Meta, ne? Die sonst Masken tragen in dem Film, die tragen da keine gerade, ne?
Ja.
Weil sie sich da...
gerne zu zitieren, Gregor, sie erkennen sich da.
Ja, noch nicht ganz, ja.
Aber sie auf eine andere Art und Weise, aber sie erkennen sich im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also durch diese Mistelzweig-Geschichte,
da
einfach mal so klingelt.
Stimmt, da merkt, da weiß ich es, dass er es ist, ne?
Ja, und andersrum genauso.
Ja, genau, ja. Ja, richtig, richtig. Und ich muss aber sagen, ganz ehrlich, dieser Chip-Shrek, ne?
Es ist so. Es ist halt der Butterfinger.
Butterfinger war, glaube ich, die Rolle seines Lebens.
Ja, ich glaube auch.
Wenn du das sagen kannst, ist das total super. Aber da sieht man, dass Max Schreck auch ein guter Vater ist, ne? Denn er lässt ja nichts unversucht, seinen Sohn da raus. Also den liebt er wirklich, ne?
Das stimmt.
Er tut das für ihn alles und die Firma und dann Reichtum, es geht ihm um seinen Sohn und nimm mich bitte, du willst mich doch töten. Und dann muss er sich ja in diese lächerliche Ente packen, wo schon die Pinguin-Attrappen drin sind. Da sind es ja noch Attrappen, es sind ja oft Attrappen. Aber später, wenn man diesen Walk sieht, wenn er dann diese Pinguine mit den Raketen losschickt, die ganze rumwatscheln, also ich habe so in Erinnerung, dass das tatsächlich echte waren halt, ne? Zum Teil natürlich.
Ja, auch Laufszenen halt, ne? Gibt ja so ein paar Unterwasserszenen von dem Pinguin auch. Wenn die dann abtauchen, er ruft die ja quasi auf zum Sturm auf die Stadt und dann tauchen die ins Wasser und ich glaube, das sind auch echte Pinguine.
Ja, und das war
eigentlich mit diesen Helmen, die sie anhaben.
Ja,
ja.
Und Brustpanzer. Ich habe auch nicht verstanden, warum die haben bei den Helmen so ein Zielding dran, so ein Zielgerät und das klappt runter, aber eigentlich schießen die Raketen auf den Rücken ja nur nach oben.
Das war wirklich ein Ticken too much gewesen. Hat eigentlich nur Dr. Evil gefehlt, der dann sagen würde, Scott, lass die Pinguin los.
Ja, aber das hat das, glaube ich, so ein bisschen entschärfen sollen, aber ich finde, es wirkt einfach nur, gerade auch dieses ganze Outfit von Pinguin, ne, mit dieser Schlafanzug, der ganze Körper, den er da anhängen hat und so, also diese ganze Art, wie er das spielt, die Finger, die Hände und das alles, dieses Gesamte hat was unheimlich Krasses, finde ich.
Ja, halt, ne, und auch so. Was er immer so ausspuckt, das sieht ja aus wie Tinte.
Ja, das sieht ja aus, er schießt ja auch ganz knallhart, da ist ja ähnlich wie der Joker, schießt ja nur der eine Typ von seinen Leuten, sagt ja, Kinder entführen aus dem Babybett beim Schlafen, das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Ja. Der wird einfach wortlos abgeknallt. Ne?
Ja.
Der liegt dann später noch im Wasser, da hat er eine Waffe komischerweise vor sich liegen, als Max Schreck, da kriegt der Max Schreck die Waffe her.
Ja, aber da nochmal eine kurze Frage, Michael, du warst ja bei der Bundeswehr. Du kennst dich ja vielleicht besser mit Waffen aus als Krieger und nicht zusammen. Kann denn so eine Waffe, die unter Wasser längere Zeit liegt, kann man damit direkt nochmal schießen?
Grundsätzlich würde ich jetzt behaupten, ja,
okay.
Weil du musst schauen, die Explosion findet ja in der Patrone selber statt. Die Waffe macht ja nichts anderes, als hinten quasi den Hahn auf die Patrone drauf zu hauen.
Ja.
Und in der Patrone drin ist direkt darunter so ein Zündblättchen, was dann Schwarzpulver quasi auslöst und damit ja eine Explosion verursacht. Und ich würde vermuten, aber bin jetzt auch wahrlich kein Experte,
aber
ich würde schon sagen, wenn die nicht zu ewig lange da liegt und wenn, sag ich mal, also wenn die Patrone recht noch luftdicht wäre, sodass noch ein kleiner Bestandteil Luft drin ist, die ja für die Explosion auch gebraucht wird, würde ich schon sagen, jo, das könnte funktionieren.
Ja,
das ist jetzt meine Meinung, ja.
Okay, ja gut. Ja, krass. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe mich gewundert, wo da die Knarre halt herkam an sich halt, weil er ist ja einfach nur erschossen worden, aber offensichtlich, gut, die haben wahrscheinlich alle eine getragen und die ist dann irgendwie rausgerutscht halt, ne? Ja. Aber ja, dieser ganze Endkampf, wenn sie dann wenn Alfred es dann gelingt, die Pinguine quasi, die ja schon irgendwie diese Abschusseinrichtung haben, dann zurückzuschicken und dann, dass die quasi dann, die sprengen ja dann das Hauptquartier vom Pinguin da in die Luft.
Den Zoo,
das ist so krass, auch wenn er sich draußen mit ihm dann prügelt und so.
Aber der Zoo ist auch eine mega geile
Kulisse. Ja, super.
Ja,
ja. Also du siehst schon, dass es viel Modellarbeit ist, aber trotzdem finde ich, also diese wie so ein riesen Krebs oder sowas wird da so stilistisch dargestellt und sowas, das fand ich mega gut.
Ich fand das aber geil, als Shrek ihn hier besuchen kommt, ne? Und sie sind dann in dieser, ja, das war ja auch so alles so ganz düstere Atmosphäre und alles so Bauhausmäßig. Und dann gehen sie einfach die Treppe runter und stehen dann in dem Yuppie-Wahlkampfbüro drin.
Ja, total. Stimmt,
ja,
total.
Ja, und da kommt ja auch die Szene mit dem Fisch.
Genau.
Ne? Also die darf man ja wirklich nicht unerwähnt lassen, wie er diesen Fisch isst. Hat mich schwer an Gollum erinnert natürlich. Ne? Mhm. Aber das ist auch so, also es ist wirklich ekelhaft. Das ist wirklich mega abstoßend.
Ich fand die Szene ekliger als die Katzen an Michelle Pfeiffer rumgefressen haben,
als
sie so in den Finger gebissen haben. Das fand ich echt ekelhafter als die Stelle mit dem Fisch.
Also ich bin bei Jörg. Ich bin tatsächlich bei Jörg. Also das ist auch wahrscheinlich die Szene, da hat bei McDonald's in der Chefetage einer gesagt, hier, der Verantwortliche für Happy Meal ruft dann nochmal bei Warner Bros. An.
Da hat man so hart gesehen, McFish, und dann siehst du so den Balken so komplett runtergehen.
Also wie sollen wir jetzt noch den Fisch Mac verkaufen?
Ja, jetzt mal ohne Witz. Ich meine, was die da auch wirklich an Kosten gehabt haben, ich glaube hier, der Batsuit hat 100.000 gekostet und so. Ich glaube auch Catwoman's Kostüm hat irgendwie 600.000 gekostet. Also wie gesagt, ich glaube an die 70 Millionen und der Film war halt doppelt so teuer wie der erste und hat halt nicht ansatzweise das eingespielt. Er war kein Flop, bei weitem natürlich kein Flop, aber er war halt deutlich unter den Erwartungen bei viel mehr Kosten und auch einer unheimlich hohen Werbekampagne. Ich glaube, 20 Millionen
haben sie in die Werbung
investiert. Viel Merch. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Viel Merch und viel, was halt über McDonald's lief und da war natürlich der Film. Also das hat wahrscheinlich Tim Burton keiner gesagt oder es war ihm egal. Wahrscheinlich war es ihm egal.
Ich glaube auch letzteres.
Was ich auch verstehen kann. Aber ansonsten hat er ja auch wirklich diese Freiheit gehabt. Er hat an vielem Interesse verloren, was im ersten da war. Also er lehnte vieles ab. Er wollte natürlich keine Rückkehr vom Joker, was wohl vom Studio auch mal gefordert wurde. Hat er gesagt, nee, bin ich durch mit. Er wollte Vicky Vale, hatte er keinerlei Interesse mehr, sie zurückzuholen. Harvey Dent hatte er auch kein Interesse mehr, zumal auch der Stern des Darstellers deutlich gesunken war und der Plan so mit aus dem Two-Face zu machen weg war. Er lehnte Robin kategorisch ab, was auch aus meiner Sicht alles richtige Entscheidungen gewesen sind, was diesen Film angeht, da Robin nicht zu machen, ich überhaupt nicht Robin machen wollen, also sagen wir mal, ist mir egal, würde ich wirklich nicht machen wollen, aber das sind, glaube ich, echt richtige Entscheidungen, aber wahrscheinlich bist du dann auch, dann musst du halt richtig einen großen Hit haben, ne? Und das ist dann nicht, und das hat ja auch die Pläne verhindert, ich hätte gerne, unheimlich gerne einen dritten Film von ihm mit Michael Keaton als Batman gesehen und ich hätte auch so gerne einen Catwoman-Film mit Michelle Pfeiffer aus der Zeit gesehen.
War ja auch geplant.
Ja, das war alles geplant. Das konnte dann nicht mehr realisiert werden. Ne?
Ich glaube, hätte er das heutzutage gemacht, dann wäre es dazu gekommen. Aber damals war das, wie gesagt, das war nicht im Mainstream angekommen.
Ja,
war für viele einfach immer eine Comic-Verfilmung. Das wurde belächelt vielleicht. Oder
Kinder.
Ja. Und dann, wie gesagt, die harte Konkurrenz hier. Allein Basic Instinct. Ne?
Ja. Der war ein Riesenerfolg.
Ja. Also, ne? Und was ich gerade schon gesagt habe, der Film spricht nicht mehr die gleiche Zielgruppe an wie der erste Teil.
Das
obwohl der auch schon heftig war, ne? Also der war ja, haben wir ja auch schon festgestellt, ne, mit dieser Vergasung der Leute da und sowas, ne? Da ist auch ein riesen Bodycount. Mhm. Aber dieser Film hat ganz andere Schock- oder Ekel-Grusel-Momente.
Ja.
Ne? Ich glaube, dass viele, die den ersten Teil vielleicht so comichaft toll fanden, dann gesagt haben, boah, das ist ja
eklig. Ja, der Kontrast ist halt sehr stark zwischen diesem Weihnachts-Gotham, wo man tatsächlich sagt, so Jingle Bells, irgendwie Gotham bei Weihnachten, das ist halt auch so diese Mischung, ist immer noch gotisch-gruselig-gothic und dann halt Weihnachten und Weihnachtsbaum und Schnee und alles und dann hast du so Sachen wie auch bei dem Endkampf, wo der Pinguin dann quasi einfach stirbt, weil er den falschen, er nimmt ja dann, ne, er ist ja er verletzt, sondern in den Kinderschirm. Er stürzt ja da auch runter. Batman wirft ihn ja quasi, also sorgt ja dafür, dass er da runterfällt. Und dann hat er diesen Kinderschirm und dann fällt er tot um und seine Pinguine geben ihm so eine Art letztes Geleit und leiten ihn. Ich habe ihn immer gefragt, wie sie ihn berührt haben. Also
mit den Flossen
und bringen ihn ins Wasser, wo er dann wegtreibt. Und dann gibt es diese Szene mit Max Schreck und Selina Kyle, die ja im Prinzip Selina Kyle ja erstmal so Selbstmord begeht, weil sie redet ja dann über eine Katze hat so und so viele Leben und sagt sie, hat sie somit auch, das wird ja dann sehr thematisiert, dass sie halt 9 Leben hat, oder? Was hat die Katze, 9 oder 7?
9.
Und dann schießt ja Schreck auf sie und 6, 5, ne? Und ich finde auch diesen Moment, wenn Batman da runtergleitet, dieses epische, hinter ihm explodiert alles, er gleitet dann über das Wasser da runter, aber nur um die Maske abzuziehen. Und er demaskiert sich. Und
das war richtig. Der Satz, der war so stramm dann, warum laufen sie wie Batman rum? Das hat ja auch alles gesagt.
Aber Mr. Wayne,
warum sind sie wie Batman angezogen?
Warum haben sie sich als Batman verkleidet?
Er ist Batman.
Aber interessant ist ja, dass eigentlich Batman zum letztendlichen Finale gar nicht aktiv ist.
Nee, gar nicht so richtig. Der steht einfach nur da.
Hat eine kleine Prügelei mit Pinguin und so. Genau, und Alfred hat das mit den Pinguinen geklärt halt, ne, so ein bisschen. Ne?
Richtig.
Ne,
richtig.
Und dann regelt es dann danach fast auch ein bisschen Catwoman, die ja diesen Kuss mit dem Elektroschocker mit Max Schreck macht, den ich auch so total krass finde. Ich meine, er schießt auf sie und sie zählt die Leben runter. Die Kugeln sind die Leben, die sie runterzählt. Das ist, und dann das letzte ist dieser tödliche Kuss, der vermeintlich beide umbringt. Aber Spoiler-Alarm, sie ja nicht. Sie hatte wohl noch eins übrig, wer mitgezählt hat.
So. Ne?
Dann ist ja diese Szene, diese letzte Szene ist ja genau das, wenn Bruce Wayne zu Alfred ins Auto steigt und wegfährt und dann geht ja die Kamera hoch in Gotham und bevor wir sehen das Bat-Symbol über der Silhouette der Stadt und diesmal sehen wir nicht Batman, wie er da steht, sondern wir sehen Catwoman, wie sie von hinten sie hochkommt und so.
Ja, krass. Aber interessant. Was ich ganz spannend fand, das habe ich aber damals nicht so geschnallt, aber in dem Moment, wo Michelle Pfeiffer diese Maske abzieht und diese total wirren Haare hat, erstmal sieht sie ja unfassbar gut aus.
Oh, ja. Da sah sie richtig gut aus.
Ja.
Da
aber
sah
ich hatte
sie
sofort,
verdammt geil aus.
Ich hatte sofort so eine Assoziation zu Helena Bonham Carter.
Ja, tatsächlich.
Die ja auch ganz viel mit Tim Burton zusammen gemacht hat. Ne? Ja.
So, bei jedem Tim Burton-Film habe ich Assoziationen
mit Helena Bonham Carter. Also Helena Bonham Carter wäre auch eine gute Catwoman gewesen.
Nee, glaube ich nicht. Sie hat vielleicht nicht ganz so dieses Femme Fatale, was Michelle...
Ja, stimmt.
Aber was komisch ist, weil Michelle Pfeiffer mir sonst nie so richtig so vorkam wie... Also, das wäre so eine Rolle, wo ich sage, Sharon Stone, klar, oder so, weißt du? Aber Michelle Pfeiffer ist mir sonst nicht so in solchen Rollen aufgefallen halt, ne? Und da ist es schon was, schon, das macht es halt vielleicht auch noch ein bisschen krasser. Aber die da echt, wenn sie die Haare da so wirr und ganz blass.
Sieht sie unfassbar halt gut Wahnsinn, aus.
Echt,
Und wo sie auch wirklich verdammt gut aussieht und auch sehr gut spielt, ist diese Szene, wo die beiden tanzen bei dem Maskenball und ihr dann so Tränen die Wangen runterlaufen und du merkst richtig, wie was für eine gespaltene Persönlichkeit in ihr steckt und sie wird immer irrer und kann das gar nicht einsortieren und das macht sie richtig gut.
Ich fand den Anzug einfach ätzend. Ich fand das, dass man ihre Haare nicht richtig gesehen hat, dann überall diese dicken Nähte dazwischen, diese zu starke Schminken. Ich fand das alles einfach nur abstoßend.
Ja, ich soll zusammengenäht aussehen halt.
Ja, macht sie auch.
Ja.
Ich gebe dir insofern recht, sie sieht im Kleid besser aus als im Catsuit, das stimmt.
Definitiv, aber ich würde meine Meinung noch revidieren. Also die beste Catwoman war, ohne in einem Catwoman-Film zu sein, war Jessica Biel in Chuck und Larry, wie Feuer und Flamme, in dieser Szene, wo sie, du weißt genau, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst und ich sag dir, ist es echt...
Also ich habe den Film nicht gesehen, aber der Name Jessica Biel reicht mir schon. Ich gebe dir recht.
Ja, die hatte ein Catwoman-Outfit an auf so einer Kostümparty und das war eine 11 von 10.
Okay.
Nein.
Alles klar.
Doch. Aber Chuck und Larry ist auch ein Film, der ist 14 Jahre alt, 15 Jahre alt, aber heute guckt man den fassungslos an und sagt, Alter, das kannst du doch nicht machen.
Ja, das ist ein Film. Das ist sowas wie Ace Ventura.
Das ist echt auf einer ganz anderen Art schlimm. Aber auf jeden Fall, ich muss auch sagen, die Dualität der Figuren, also dieses nicht eindeutig böse, nicht gut und nicht so wissen, wer man ist, was ja auch Bruce Wayne so ein bisschen auszeichnet oder seinen inneren Zwiespalt immer, wird halt in Catwoman da sehr gut dargestellt. Ich finde es super, wenn sie das in dieser Szene, wo sie das zweite Mal auf Bruce Wayne dann in der Stadt beim Einkaufsbummel quasi trifft, wo sie dann so in diesen Spiegel einfach sich so im Kaufhausfenster sieht und dann sieht sie dieses Spiegelbild von Bruce Wayne im Hintergrund. Also all diese Spiegelungen, so dieses, wer bin ich eigentlich, ne? Und doppelte Persönlichkeit, das ist echt sehr gut dargestellt. Ja. Ich meine, war nicht Michael Keaton und Michelle Pfeiffer auch ein Paar zu der Zeit?
Ja, die haben kurz vorher Schluss gemacht. Ach, Michael Keaton hat aber, glaube ich, den Michelle Pfeiffer mit ins Spiel gebracht.
Ja, und dann hat er Schluss gemacht. Cast. Dann hat er Schluss gemacht. Er sagt, wir setzen uns vor den Schatz. Wenn wir vor dem größten Kamin aller Zeiten sitzen, dann muss ich dir mal sagen.
Ich liebe dich. Aber es ist ja auch so, auch der Pinguin, so eklig, der dargestellt wird und sowas, aber auch der hat diese Dualität. Es gibt ja auch Szenen, wo du denkst, ach, das ist jetzt auch echt irgendwie eine arme, verlorene Seele.
Ja, total. Wollte ich die ganze Zeit total sagen. Er macht so einen schmalen Grat zwischen, man hat Mitleid mit ihm, man verabscheut ihn.
Ja, richtig. Und das ist tatsächlich bei diesem Film mit drei Gegnern, also ich finde es auch völlig in Ordnung, dass es drei sind, weil genau Catwoman ja nur so partiell der Gegner ist und eigentlich Max Schreck ja auch eher so der Strippenzieher ist. Aber diese Gegner sind in diesen Batman-Filmen häufig interessanter als die Hauptfigur. Und da fing das so mit diesem Film sehr stark an. Also auch mit Joker, klar, mit der Darstellung von Jack Nicholson. Aber hier ist es so, dass man sieht, das sind nicht einfach nur Bösewichter. Nicht nur halt. Bei Danny DeVito kann man sich natürlich immer noch fragen, wie er es geschafft hat, eine Armee von Clowns und Pinguin. Aber das ist halt, er ist halt ein Clownprinz des Verbrechens wahrscheinlich.
Ja, ne? 1000 Sasser.
Da darf man nicht so genau drüber nachdenken, schlicht und ergreifend. Ne?
Nein, es ist eine Comic-Verfilmung.
Ja, aber es hat halt so viele comic-eske Bilder auch, so dieses dieses eine Bild, wenn Batman gerufen wird und wir sehen in der gezeichneten Nachthimmel von Gotham City das Bat-Symbol und wir sehen die Hände vom Pinguin aus der Kanalisation.
Ja, stimmt.
Das alleine, dieser Shot aus der Kanalisation mit den Händen am Gitter nach oben weg zum Bat-Symbol, das alleine wäre schon ein geiles Cover für den Film gewesen.
Ja. Und das Filmplakat damals, das habe ich noch so vor Augen, das war ja völlig unspektakulär. Ne?
Ja.
Da war, glaube ich, irgendwie der Pinguin drauf, Catwoman drauf, Batman, alle so in einer Reihe übereinander.
Ja.
Das war total langweilig eigentlich.
Ja, das ist so das generische
Poster. Das war auch das Cover zu dem Spiel damals. Da war es genauso.
Ja,
tatsächlich. Ja, aber das ist schon, ja, stimmt, aber da waren, ich glaube, war da nicht Pinguin, Catwoman und Wayne und Batman drauf, glaube ich.
Ja, genau. Also das war ziemlich langweilig.
Shrek haben sie sich noch zurückgehalten.
Shrek haben sie weggelassen.
Haben sie weggehalten. Ja, aber ansonsten ist es tatsächlich irgendwie der Anspruchs, bisschen anspruchsvollere, aber auch verstörendere Film als der erste tatsächlich. Und ihr habt es ja vorhin auch so schön gesagt, nicht so geradlinig wie der erste halt, ne?
Ja.
Gerade auch wegen den unterschiedlichen Interessen, die die Bösewichter haben, ne, wo es einfach nicht nur darum geht, Batman zu töten, sondern ne, einfach, irgendwie, alle sind sie ja Underdogs im Prinzip, ne? die versuchen wollen, sich durchzusetzen, die ihren Respekt fordern halt, ne?
Und, du hast nicht nur diesen Godfather-Gangster-Fritzen, ne, wie im ersten Teil durch Jack Palance oder auch Jack Nicholson gehört ja auch zu dieser Gangster-Truppe da, ne?
Ja, richtig.
Die sind das, wie du sagst, Underdogs.
Ja, es ist halt, man fragt sich, wie gesagt, ich frage mich immer noch, wie der Pinguin seine, ja gut, es hilft dir einfach, wenn du eine große Clown-Armee auf deiner Seite hast und 15.000 Pinguine, die das mit Raketen auf den Rücken, was das gekostet haben.
Das war doch so geil, die Ansage.
15.000 Pinguine, schreibe ich mir alles auf. 15.000 Pinguine, Clown-Armee, okay,
ja. Ah ja, die Ansagerin.
Die Ansagerin, das war auch so geil gewesen. Oh, ich glaube, es war stimmt nicht.
Es wird etwa 100.000 Tote geben, noch 5 Minuten. Diese Ansagerin, die dann auch sich einfach zurückgezogen hat.
Ja.
Ne?
Cool gemacht.
Ja, wie Weiland, Evelyn in Masters of the Universe, als es eng für Skeletor wird. Wir ziehen uns zurück. Willst du ihm nicht helfen? Wollen wir mit Skeletor fliehen? Wo sie ihn nur anguckt? Alles klar. Nee, das ist...
Ich muss ja gerade an die Szene, aus der DS9-Szene mit Bayun, wo die Föderation die Station zurückerobert und er dann sagt, dann gehe ich schon mal packen.
Ah, das ist auch so super. Tja, ich denke mal, wir treffen uns dann alle an Andockrampe 2.
Ja, ne? Genau.
Und da muss ich, bei der Szene, bei der Evakuierung von Deep Space Nine, muss ich immer so lachen, wenn es diese, das ist wahrscheinlich nur in der deutschen Synchro, aber dann gibt es irgendeine Durchsage in der Station über beim Promenadendeck, das Personal des Dominion bitte in die Angangsschleusen 1, 3 und 5. Aber weil sie auch genauso diese Unterteilung machen, das Personal des Dominion bitte zur Evakuierung an folgende Luftschleusen. Ja, das ist super. Das sind doch Bandansagen. Ja. Nee, aber diese Ansagerin, Micha, da hast du recht. Ich muss auch sehr lachen, wie die sich einfach zurückgezogen hat, dann als es eng wurde und so. Ja. Denn die anderen haben nicht mehr groß für ihn gekämpft, ne? Nee. Muss man tatsächlich also, sagen, ne?
Als sie dann alle abgehauen sind und man merkt, die merken halt, das Eis wird dünn, wie dann seine Schergen, also manche laufen weg und manche schlagen Räder, um zu verschwinden.
Ja, das ist sowieso auch als das Kind vom Bürgermeister geklaut wird. Der macht ja so abartige Flickflack-Moves.
Ja. Ne? Ja. Also, naja, gut, ne? Aber gut, naja, es sieht nett aus. Es sieht nett aus.
Ja, aber da habe ich mich auch gefragt, ob das mit den Pink, ob diese Clowns und dieser Zirkus noch so eine Reminiszenz an den Joker ist und dass man es vielleicht noch, weil es gibt auch so einen Satz am Anfang des Films, wo gesagt wird, die Zirkusbande ist zurück.
Ja,
und so
halt, ja.
Ne? Und später sagt Pinguin irgendwie was mit Eis. Da sagt er irgendwie was mit, hier, wir machen aus dieser Welt eine Kühltruhe. Da habe ich mich gefragt, ob das so eine Anspielung schon in Richtung sowas wie Mr. Freeze oder so halt sein
ja. So. Wobei das mit dem Zirkus recherchiert Wayne ja auch. Ne? Mhm. Also er guckt ja irgendwie alte Zeitungsberichte nach und sieht dann, da gab es mal irgendwie so ein Kind, das aussieht wie ein Vogel oder sowas. Ne? Also anscheinend hat er da seine Connections gebildet mit dieser Zirkusgang.
Ja, man muss halt nehmen, was man kriegen kann, wenn man so in Abwasserkanälen und so.
Ne? Richtig, vielleicht noch eine bärtige Lady.
Ja, ist ja, auch ein ehrenbarer Beruf halt, davon mal ganz ab.
Das ist richtig. Tja. Also welche Szene ich noch kurz erwähnen wollte, das finde ich ganz interessant, ist diese Szene, wo Michelle Pfeiffer diesen Vogel verschluckt.
Oh ja.
Ja.
Weil, das habe ich nämlich, ich glaube, Felo hat das mal bei Data seinem Hals, schöne Grüße, erwähnt, dass tatsächlich Michelle Pfeiffer diesen Vogel für einige Sekunden tatsächlich im Mund hatte.
Okay. Ach du Scheiße.
Alter. Ja, die hat dann wirklich gesagt, also bevor wir das jetzt irgendwie unecht aussehen lassen, ich hoffe, ich habe es aber so im Kopf, hat die gesagt, wir machen das jetzt, ich nehme den Vogel im Mund, aber wirklich nur für ein paar Sekunden und hat das tatsächlich gemacht, hat diesen Vogel in den Mund genommen und der hat ihr wohl auch ordentlich den Mund von innen zerhackt.
Ja, klar. Obwohl ja die Szene, wenn der Vogel dann da wegfließt, tatsächlich ein bisschen unecht aussieht.
Das ist auch wieder unecht.
Ach so,
Das ist dann wieder irgendwie getrickst, aber sie hat tatsächlich diesen Vogel, so wie er ist, aus dem Käfig genommen und in den Mund gesteckt. Für ein paar Sekunden.
Das ist klar, dass da die Tierschützer ein bisschen...
wie gesagt, das ist eines der Sachen, an das ich mich aus meiner Kindheit an diesem Film echt erinnern kann, dass es so eine Tierschutz, ganz, ganz schlimme, also ganz krasse Tierschutzdiskussion gab und sowas würde man auch heute auch zu Recht nicht mehr so machen.
Ne? Auf jeden Fall.
Also heute werden die animiert und so und auch zu Recht, also davon mal ganz ab. Also das, wenn bei diesen Massen an Laufszenen, das wären ja wahrscheinlich echt, ich hoffe, das also wären ja wahrscheinlich echte gewesen sein halt. Ne?
Ja, teilweise
und
schon, ja.
Das ist natürlich, machen wir uns nichts vor, war wahrscheinlich nicht anders möglich, aber heute zu Recht würde man sowas halt nicht mehr so machen. Halt.
Auf jeden Fall. Ich meine, im Zeitalter von CGI kannst du es halt anders lösen. Ne? Ja. Gott sei Dank.
Ja, ist richtig. Aber nichtsdestotrotz, diese Szene, wo die beiden, wo Joker und Catwoman, ich will es immer wieder sagen, Pinguin und Catwoman das erste Mal aufeinandertreffen und da nebeneinander auch in diesem Bett liegen und er sie so mies angreift. Er greift ja wirklich jede Frau an.
Ja,
ne?
So ganz schäbig, ne?
Die einmal im Leben das Selbstbewusstsein haben, wie der Typ.
Und so aussehen
und das Selbstbewusstsein. Und das, aber dann hat er ja auch diese Szene, wenn sie über Batman reden, wenn er dann seine Hände so macht und so und die Fledermaus halt so da den Schatten darstellt an der Wand, das ist schon sehr geil, muss man echt sagen. Also ich mag den Film sehr gerne, ich finde ihn ein bisschen besser als den ersten Teil, aber er ist natürlich, ich kann auch verstehen, warum der damals vielleicht den einen oder anderen, ich glaube, er hat einfach das Publikum ein bisschen verstört, 92.
Glaube ich auch.
Ja. Gehe stark von aus.
Ja. Und vor allen Dingen hat das ja auch zu einer totalen Kehrtwende geführt, was dann den dritten und vierten Teil angeht.
Genau.
Aber dazu mal ein andermal mehr.
Nie wieder, das ist durch. Nee, okay. Habt ihr noch was ihr loswerden wollt zu dem Film?
Ich finde den Film einfach mega gut. Also das ist unter den ganzen Batman-Filmen, die ich gesehen habe, das sind ja mittlerweile einige, gehört er schon zu meinen Top 3 auf jeden Fall.
Oh, Top 3, okay. Micha, wie findest du ihn so im Verhältnis zu den anderen Batman-Filmen?
Also ist bei dir? Ich würde auch sagen, er gehört zu den Top 3. Würde ich auch sagen.
Aber bei dir nicht, Kino?
Doch, also ich würde von allen Batman-Filmen, die ich bisher kenne, also die Top 3 wären für mich, ich kann ja meine Top 3 machen, aber ich ohne Einschränkung, ich kenne den neuen nicht. Ne? Ich kenne den neuen nicht, dann wäre für mich immer noch The Dark Knight mein Lieblings-Batman-Film, allerdings auch da, weil der Bösewicht ist einfach viel geiler als Batman, aber The Dark Knight wäre das für mich Nummer 1. Dann würde ich den auf Nummer 2 nehmen und dann würde Batman hält die Welt in Atem kommen.
Okay. Und bei dir, Micha?
Boah, ganz, ganz schwer zu sagen. Aber
muss ja keine Reihung machen.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, Batman Begins ist bei mir Platz 1. Ist auch sehr gut, definitiv ja. Platz 1, weil der also am handfestesten und am, ja, wenn man das noch so sagen kann, am realistischsten irgendwo war. Ne, oder hat so einen realistischeren Ansatz. Und dann würde ich wirklich schon fast sagen, der hier, Batmans Rückkehr. Und dann wird es schwierig. Dann ist alles so ein bisschen Mitschmasch, sag ich mal, wo
ja aber die
schränkt sich alles nicht viel.
Aber die waren schon in Reihe besser als jetzt von vielen anderen Sachen. Also guck mal in die Superman-Filme oder irgendwie.
Ja,
also da war das schon.
Ja, ist
das schon
ja also bei mir ist es tatsächlich wie bei dir, Gregor, auf Platz 1 steht Dark Knight. Mhm. Ja, auf jeden Fall, finde ich, ist ganz schwer zu toppen. Dann muss ich mich aber entscheiden, entweder für Batman Returns oder für den neuen Batman.
Okay.
Ja gut, den kennen wir noch nicht, ne?
Ja, das
ist spannend. Ich bin gespannt.
Darf ich nicht mehr? Ne? Also da sollte man vielleicht mal irgendwann drüber reden, aber hat mich schon beeindruckt.
Also ich kenne viele, die, einige zumindest, die auch sehr viel mit Batman-Filmen anfangen können und die haben gesagt, der neue Batman tatsächlich wäre ihr Lieblings-Batman. Und das hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich, das mal zu hören von den Leuten. Also ich bin gespannt tatsächlich auf den neuen Batman.
Ja, freut euch drauf.
Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir es geschafft.
Ja, oder? Jörg, ich habe dir noch ein Bild von Jessica Biel geschickt, gerade aus Reaper.
Ah. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Okay. Okay.
Während sich die Herren jetzt noch an Augenweiden verköstigen, sage ich auf die Art an euch beide schon mal vielen lieben Dank, Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Sehr viel Spaß. Immer wieder gerne.
Definitiv.
Und also nochmal ganz kurz, also die sieht verdammt heiß aus, aber die Nase.
Ja,
die Nase macht es ein bisschen kaputt, ne? Die macht es ein bisschen Mickey Mouse aus. Ja, aber wenn du jetzt mal den Daumen über den
Kopf also liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao. Gut.
Ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.